Hallo und willkommen. Es ist tatsächlich schon die 80. Folge des Runner's World Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, unser Thema heute hat mit der Pandemie zu tun, die die Welt noch immer beschäftigt, der Corona-Pandemie. Und immer häufiger hört man auch vom sogenannten Long-Covid, das mit gewissen Symptomen einhergeht. Was das für uns Läuferinnen und Läufer bedeutet und worauf man dann beim Wiedereinstieg in den Sport achten muss, darüber haben wir mit einem Mediziner gesprochen. Das ist also unsere 80. Folge und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Im Runner's World Podcast haben wir heute ein medizinisches Thema und ein so aktuell wie es sonst gar nicht geht Thema. Heute geht es nämlich um das Thema Long-Covid. Wir beschäftigen uns also mit dem Thema Corona und ja, Long-Covid bezeichnet ja vor allem das, was eigentlich nach der Infektion kommt, was ein immer größeres Thema wird. Dafür haben wir uns medizinische Expertise an Bord geholt. Dr. Alberto Schick ist heute unser Gast im Runner's World Podcast. Er ist Chefarzt der Sportmedizin und Prävention an der Paracelsus Klinik in Bremen. Und es ist sogar noch etwas sportlicher, als es so aufs erste Hören klingt. Erstmal hallo und herzlich willkommen, lieber Alberto.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die netten Worte. Hi.
Hallo. Genau, sportlicher als es klingt. Noch einmal ganz kurz vielleicht. Das medizinische Versorgungszentrum, so heißt es, glaube ich, ist nämlich sogar direkt im Bremer Weserstadion. Und außerdem bist du noch Mannschaftsarzt des Deutschen Hockeybunds. Hast also auch ganz viel mit Sportlern zu tun in der täglichen Arbeit,
Praxis, genau, ja. Genau. Also unser Schwerpunkt ist die Sportmedizin wirklich als Nische. Es ist nicht so die normale orthopädische Praxis oder Praxis, wo man Sportler nebenbei auch sieht, sondern wir konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf Sportler, Sportverletzungen und halt sportassoziierte Erkrankungen, wie Corona halt auch es ist.
Genau, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du zu berichten hast, eben einerseits aus dem medizinischen Hintergrund und den vielleicht Studien, die es schon gibt. Das ist ja alles noch so ein bisschen, naja, neu, wie das eben so ist.
Ja, definitiv.
Und andererseits aber eben auch aus dieser sportlichen Praxis, denn darum geht es uns ja auch, dass sich viele, viele Läufer fragen, wie ist das denn, wenn ich jetzt selbst von Long-Covid-Symptomen betroffen bin? Und vielleicht steigen wir damit auch direkt mal ein, dass du uns gerne einmal erklärst, was versteht man denn unter diesem Phänomen Long-Covid, von dem man immer mehr hört?
Gut, gut und sehr wichtig, es so ein bisschen zu unterteilen und das Verständnis dafür zu schaffen. Also Covid kennen wir alle, die Infektion, was alles da passieren kann mit Erkältungssymptomen oder weniger Symptomen oder großen Aufenthalt im Krankenhaus. Das ist die klassische Covid-Erkrankung. Das kann dann ausheilen und dann sind Beschwerden weg und dann kann man weiterleben. Das ist so irgendwann die Annahme, wie es bei anderen Erkrankungen ist. Es gibt ja diese Begriffe Post-Covid-Syndrom oder Long-Covid. Ist das anders? Ist das unterschiedlich? Ist es das Gleiche? Man kann es unterteilen, so ein bisschen wie der Konsens aktuell ist, dass man, wenn die Infektionssymptome oder gewisse Symptome, die zur Infektion passen könnten, über 4 Wochen anhalten, dann sind das diese postakute Covid-Erkrankung. Und dann, wenn es dann über 8, 12 Wochen geht, also Sachen, die ja schon über 3 Monaten laufen mit weiter bestehenden Symptomen, dann spricht man von diesem Post-Covid-Syndrom. Und dieser gesamte Bereich, so von den 4 Wochen bis 12 Wochen oder beziehungsweise bis nach den 12 Wochen, leider Endzeitpunkt undefiniert, nennt man dann Long-Covid. Mhm. Das heißt, es kann man theoretisch auch synonym betrachten. Ja, und zu den Beschwerden. Also es ist halt so, wir kennen das alle, Husten, Fieber, Heiserkeit etc. Das sind so die klassischen Symptome, die man sonst auch hat. Bei Covid ist der Husten so das Hauptsymptom. Wir sehen es jetzt, je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger solcher größeren, stärkeren Symptome treten auf. Das ist positiv, das ist gut, das freut uns. Allerdings sind geimpfte Menschen leider auch nicht komplett ausgeschlossen von Covid oder von Long-Covid. Mhm. Und dann muss man schön tief in sich hineingehen und schauen, ob man tatsächlich nach dieser Erkrankung, ob man was Besonderes merkt, wie Fatigue. Fatigue ist so ein Erschöpfungszustand, kennen wir wahrscheinlich nach viel Feiern am nächsten Morgen, dass man schwer aus dem Bett kommt, dass man antriebsarm ist, dass man tatsächlich so ein bisschen Muskelgelenkschmerzen hat, unabhängig von der sportlichen Belastung oder Luftnot bekommt, was wir am häufigsten zurzeit bekommen von Menschen, die Covid hatten und so nach mehreren Wochen wieder versuchen wollen, in den Sport einzusteigen, ist, dass sie sagen so, ich habe das Gefühl, als hätte ich irgendwie eine Kurzhantel oder so eine Hantelscheibe auf der Brust. Ja, ich kann zwar alles machen, es ist zwar alles gut, aber irgendwie fühlt sich so dieser Druck in der Brust. Das sind so die, ehrlich gesagt, was ich am häufigsten höre. Ja, glücklicherweise mit sehr wenig Symptomen sonst, aber das ist so, sind so die ersten, also die meisten Sachen, die ich dann in der allgemeinen Praxis jetzt höre.
Und jetzt hast du schon beschrieben, die Leute sagen dann, ich habe das Gefühl von dieser Enge in der Brust. Ja. Ist es aber auch schon irgendwie diagnostizierbar oder ist es tatsächlich so, dass ihr eigentlich als Mediziner dann noch sehr auf die Eindrücke, Gefühle der Patienten angewiesen seid?
Ja, also das Erste und Wichtigste unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach ist, dass wir eine sehr gute Anamnese machen, eine gute klinische Untersuchung machen. Und mit gut bedeutet nicht aus mit 10 Geräten, sondern wirklich besprechen, was fühlt der Patient, was fühlt der Läufer. Wir wollen ja über Sport und Läufer sprechen. Zum Beispiel ist der Klassiker, ich hatte die Erkrankung, jetzt fühle ich mich total fit. Es sind jetzt irgendwie 4-5 Wochen um. Ich habe immer noch so einen Hustenreiz und Druck so ein bisschen auf der Brust. Dann ist es sehr wichtig zu fragen, woran es liegen kann. Hatte die Person während der Erkrankung halt stärkere Symptome, so wie eine Lungenentzündung oder ähnliches? Wurde etwas im Krankenhaus behandelt oder musste was behandelt werden? Und dann aus diesen Informationen zu gucken, okay, in welchem Bereich bewegen wir uns? Ist das eine Person, die wirklich eine weitere Untersuchung braucht oder ist das etwas, wo wir halt abwarten können? Man nennt das aggressives Abwarten. Also man kontrolliert regelmäßig, man spricht mit dem Patienten, man schaut, wie die Symptome sich entwickeln. Wenn es dann klar ist, dass jemand tatsächlich kommt und sagt, ich kann meine Spaziergänge gar nicht mehr machen, weil mir die Luft fehlt. Oder mein Ruhepuls. Wir Läufer haben ja sehr häufig so eine Pulsuhr, die uns 24/7 begleitet, ist total anders als sonst. Und ich merke, dass ich bei meinem 5er Pace schon irgendwie eine Schlagfrequenz habe, die deutlich höher ist als sonst, was ich mir nicht so erklären kann. Das würde für mich schon reichen, um eine eingehende Untersuchung zu machen. Mit entsprechenden Mitteln wie ein EKG, wie ein Belastungs-EKG, wie Laborwerte. Das ist sehr wichtig, so zu betrachten. Das heißt, die Verantwortung liegt beim Sportler zu sagen, okay, wie geht's mir? Was fühle ich? Und fühle ich mich jetzt anders als sonst? Oder bin ich jetzt völlig symptomfrei nach meiner Erkrankung?
Und seht ihr dann auch im EKG zum Beispiel Veränderungen tatsächlich?
Ja, es ist so, wir machen so eine Stufendiagnostik sozusagen. Also wir fangen mit der klinischen Untersuchung an, wir machen eine EKG-Untersuchung und ein paar Laborwerte und schauen, ob da was Besonderes zu sehen ist. Wenn wir da wenn wir da keine Besonderheiten sehen, würden wir dann eine Belastungs-EKG-Untersuchung machen am Laufband oder am Fahrradergometer. Fahrradergometer ist ein bisschen dienlicher, weil es gibt weniger Artefakte, also weniger Störungen im Bild des EKGs. Deswegen machen wir das, wenn es aus gesundheitlichen Gründen ist, eher auf dem Fahrrad. Und dann würden wir sehen, haben wir in diesem Belastungs-EKG irgendeine pathologische Veränderung der Herzfrequenz. Am schönsten wäre es, wenn man eine alte Untersuchung hat von vor der Corona-Erkrankung, um das dann vergleichen zu können. Wenn man es nicht hat, würde man das so bewerten, dass man, wenn man was Pathologisches da sieht oder was Verdächtiges ist, würde man sicherlich noch eine Herz-Ultraschall-Untersuchung hinzufügen. Also wir gehen schon mit intensiven Untersuchungen mit ran, weil wir, wie gesagt, nicht wissen, wie schlimm die Ausprägung der Erkrankung beim Sportler war. Insbesondere bei denen, die wenig Beschwerden hatten. Weil bei denen hat es sich gezeigt, dass auch 6-8 Wochen nach der Entzündung, also nach der Erkrankung, auf einmal Symptome auftreten. Und wenn diese Symptome nicht zu erklären sind, gilt es aktuell laut Leitlinien als hoher Verdacht eines Long-Covid-Syndroms. Und da muss man halt immer diesen Bezug versuchen zu ziehen. Und ich merke selber, bei mir kommen viele Patienten natürlich mit Gelenkbeschwerden. Und dann sagt mir einer, ja, ich hatte Muskelbeschwerden, ich komme nicht irgendwie so wieder ins Laufen. Und dann fragt man hinterher und auf einmal die fünfte Frage, so ein bisschen aus dem Bauch, irgendwie ist es mit Corona. Ach ja, ich habe es jetzt vor 10 Wochen gehabt. Und bumm, haben wir dann einen Verdacht. Ne? Mhm. Und dann starten wir mit der Maschinerie. Und darum geht's. Also die Kommunikation ist ultra wichtig, um der Sache hinterher auf die Spur zu kommen.
Da kommt ja auch schon der sportliche Ehrgeiz zum Tragen, ne? Dass man als Sportler, als Läufer ja auch tendenziell eher so gepolt ist, dass man gerne sich bewegen will. Und es wird ja jetzt bei so normalen Infekten, wie man das irgendwie seit gefühlt Ewigkeiten kennt, immer geraten, man muss sich auf jeden Fall gut auskurieren. Und das ist ja, denke ich, auf jeden Fall eine Schwierigkeit bei diesem Long-Covid bei der Long-Covid-Geschichte. Und ich frage mich, man kann ja gar nicht sagen, ist es schon wirklich auskuriert oder wie gefährlich ist es denn, wenn ich das jetzt habe und gar nicht merke und dann aber schon wieder Sport mache?
Ja, total schwierig. Ich muss mal auf meine Ausdrucksweise achten, weil ich will jetzt natürlich keine Angst schüren. Wir können alle mit der Belastung steigern, wenn wir uns topfit fühlen und peu à peu langsam aufbelasten. Das Wichtige ist, dass wir nicht zu früh zu viel machen. Die schwierigste oder schwerwiegendste Komplikation, die es gibt bei Covid oder im Rahmen des Long-Covids, es ist eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung. Das ist die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod bei Sportlern. Das heißt, wir hatten diese Szenen bei der Europameisterschaft, glaube ich, war das im Fußball, wo der, ich glaube, schwedische Spieler einfach einmal umgekippt ist. Das sind so Szenen, die man halt im Sport nicht haben will. Und jetzt, wo Corona ist und wo wir nicht genau wissen, wie schwerwiegend das ist, wo wir alle sehr viel Respekt davor haben. Das heißt, wir haben das Glück in unserem deutschen System, die Möglichkeiten zu haben, solche Sachen genauer zu untersuchen. Wir haben die Chance, das entsprechend versuchen zu diagnostizieren. Und ich schiebe lieber 100 Leute zu viel ins Belastungs-EKG oder in die Echokardiographie oder ins Herz-MRT, als einen Menschen zu haben, der dann intensivpflichtig wird, weil er reanimiert werden musste. Und das ist so ein bisschen, wo sehr, sehr wenig Evidenz zurzeit ist, aber sehr viel Erfahrung schon. Und insbesondere auch aus Italien und aus China haben wir schon Daten, die schon auch darüber und sagen, dass das schon eine schwerwiegende Erkrankung ist, die ernst zu nehmen ist. Wir kennen das ungefähr, ich glaube, vielleicht kennst du es auch, Kissing Disease, so eine Epstein-Barr-Virus-Infektion, Mononukleose hieß es. Das ist auch eine, wo man sagt, ja, man muss sich auskurieren und langsam anfangen, weil das eine Viruserkrankung war, die genau sowas machte halt, die Herzmuskelschädigung. Und bei Corona scheint es mindestens genauso sein, wenn nicht noch schlimmer. Und deswegen einfach nur auf sich achten und schauen, wenn was nicht ganz normal ist, wenn was nicht top ist, dann lieber einmal zu viel draufschauen als einmal zu wenig.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Handreichung.
Klingt ein bisschen lapidar, sorry, aber ich finde es ist schon, wir können es entspannt ansehen, aber es muss schon ernsthaft untersucht werden.
Und dann, genau, wenn man das vorbildlich macht, auf sich horcht und lieber einmal zu viel den Sportmediziner aufsucht als zu wenig, ist es ja aber trotzdem nicht so, dass man sich dann auskuriert und zack, wieder auf 100% da ist. Genau. Kannst du da Hinweise, Tipps geben?
Ja, also ich versuche es zu strukturieren. Gut, ich hatte meine Covid-Erkrankung. Ich hatte zum Beispiel Fieber, Husten, Heiserkeit, war ein bisschen krank, Gelenkschmerzen, Husten. Dann hat sich das auskuriert, aber der Husten ist geblieben und der Druckerverbuss ist geblieben und so ein bisschen Riechstörung habe ich auch. Und das geht über 4 Wochen. Und dann denkt man, okay, es ändert sich wenig, es passiert nicht viel. Das wäre für uns ein Zeitpunkt, wo man auf jeden Fall den Sportmediziner einholen sollte, bevor man los ins Lauftraining geht. Und ab diesem Zeitpunkt, wo man diese Diagnostik beginnt zu machen, kann man schauen, okay, und Begleitung oder ärztlicher Begleitung, schauen, wie weit man gehen kann. Wir reden so von Wochenblöcken. In der Regel ist es so, dass wir die erste Woche wirklich schauen, wie geht es mir im Alltag? Kann ich meine Alltagsbewältigung quasi schaffen? Oder habe ich wirklich eine Erschöpfung? Oder kann ich mich nicht konzentrieren bei meinen normalen alltäglichen Aufgaben oder halt bei meiner Arbeit? Dass meine Kollegen schon schräg gucken oder dass meine Arbeit liegen bleibt, weil ich es nicht schaffe, das alles zu bewerkstelligen. Wenn das alles nicht zutrifft, dann kann man auf die zweite Woche quasi die nächste Phase eingehen mit längeren Spaziergängen, längere Belastungen, die aber noch nicht im Bereich des Laufens sind. Daher diese langsame Anpassung, was natürlich für viele nicht ganz so unanstrengend ist mental. Aber dann schauen, dass man ein bisschen mehr aktiver wird. Und wenn man merkt, okay, es ändert sich nichts, ich fühle mich weiterhin gut, dann fangen wir mit der dritten Woche an, wo man dann schon mit den gleichen Läufen zum Beispiel beginnen kann. Wichtig ist, dass man halt Schritt für Schritt zum Beispiel nach der Belastung schaut, wie der nächste Morgen so ist. Wenn ich dann nach meiner Joggingrunde mit einem ganz langsamen Pace absolut quasi regenerativ gelaufen bin und am nächsten Morgen merke ich, dass ich schlapper bin oder dass mein Ruhepuls deutlich höher ist, also über 3-4 Schläge höher als sonst ist, am nächsten Morgen und ich mich nicht optimal fühle, dann ist es möglicherweise zu früh gewesen. Hm. Klingt sehr kleinlich, aber es ist wichtig, dass wir uns an solche Sachen halten. Und bei irgendwelchen Unsicherheiten, wo man merkt, okay, ich fühle mich nicht rund, der Lauf fühlt sich nicht so an wie sonst, dann ist der ärztliche Rat auf jeden Fall notwendig oder beziehungsweise wünschenswert. Und man geht dann so sukzessiv in die Belastung. Und also dann, wenn wir schauen, wir haben ungefähr 5 Phasen, bis wir die volle Belastung haben, dann reden wir von 5 Wochen. Mhm. Ja. Das bedeutet, kann für viele leistungsorientierte Läufer halt eine Ewigkeit bedeuten. Aber da muss ich uns leider bremsen, weil ich habe zwar kein Corona gehabt, aber ich bin mindestens genauso ungeduldig, dass man versucht, andere Schwerpunkte zu setzen und sich die Zeit so trotzdem zunutze macht. Also es gibt natürlich Übungen, die das Herz-Kreislauf-System nicht so stark beanspruchen, aber dennoch eine gewisse Möglichkeit bietet, an die Stabilisierung zu denken oder an Gleichgewichtstraining und solche Sachen. Also wir haben Alternativen, aber das Laufen und das Erhöhen der Herzfrequenz ist wirklich wichtig, es graduiert zu machen.
Und ist diese Geduld aufzubringen tatsächlich das aus medizinischer Sicht Beste, was man gerade machen kann? Oder gibt es auch noch andere Dinge? Also Medikamente, schätze ich jetzt mal, wird es noch nicht geben. Das hätte man wahrscheinlich mitbekommen. Oder spezielle Atemtrainings, das geht vielleicht so in die Richtung, wie du gerade schon sagtest.
Ja, sehr gut.
Dass man da Alternativen findet.
Genau, also wir haben halt unter den sehr häufigen Beschwerden bei Long-Covid das Fatigue-Syndrom, was ich sagte, die Luftnot oder Ruhe- und Belastungsatemnot oder Atembeschwerden. Wir haben die Kopfschmerzen und Riech- und Schmeckstörungen. Das sind so die allerhäufigsten Symptome. Und es gibt kein super Rezept für alles. Unter Orthopäden kennt man das Cortison so gerne und unter Dermatologen, also Hautärzten auch. Da kann man Cortison geben, dann wird alles an Entzündung gut. Das ist halt nicht so in dem Fall des Long-Covids. Zumindest die Daten, die wir ja bis jetzt haben, zur Verfügung haben, die zeigen, dass nicht das Cortison irgendwie etwas deutlich bessern kann oder nicht. Es gibt über 4.500 Studien aktuell, die über Medikamente sprechen. Zum Teil halt für Covid-Erkrankungen akut und auch für Long-Covid. Durchgesickert ist jetzt noch kein Medikament, was Long-Covid gezielt anspricht. Allerdings, wie wir vielleicht aus der Presse schon mal gehört haben, gibt es mittlerweile ein Medikament als in Tablettenform, was im Rahmen der Zulassung jetzt ist oder im Laufe der Zulassung ist für Deutschland und Europa. Das ist das Paxlovid. Und das ist das erste Medikament, was man in Tablettenform jetzt nehmen kann. Und jetzt O-Ton, eine akute Covid-Erkrankung abmildern kann. Man sagt, dass wenn man es innerhalb der ersten paar Tage nach Infektion oder nach positiven Test einnimmt, die Wahrscheinlichkeit einer schweren Covid-Erkrankung um die 90% gesenkt werden kann. Das ist natürlich total toll, wenn man diese Zahlen liest. Man muss immer trotzdem mit Vorsicht genießen, solche Aussagen. Das sind kleine Kohortenstudien, das sind kleine Berichte, die daraus diese Rückschlüsse ziehen. Allerdings ist es so die erste große Hoffnung auf so ein Medikament, was man quasi in der Apotheke bekommen kann. Weil bislang gab es Therapien oder gibt es Therapien mit antiviralen Medikamenten, die aber als Infusion verabreicht werden mussten, die ja auch tatsächlich auch Covid-Patienten bekommen im Krankenhaus, wenn die Verläufe halt schwer sind. Aber das war nichts over the counter. Und das ist, das würde dieses Paxlovid so ein bisschen in Richtung Game Changer machen. Und deswegen sind die Hoffnungen da in dieser Richtung halt ziemlich groß. Und jetzt zum Verständnis bezüglich des Paxlovid. Es ist so, wenn es eine akute Entzündung abmildert, dass es nicht so schlimm wird, noch nicht so viel Viruslast im Körper da ist, dann ist es ja zwangsläufig so, wie ich schon vorhin sagte, dass eine Long-Covid-Erkrankung auch unwahrscheinlicher wird, wenn der Verlauf nicht so schlimm war. Und deswegen hat es ja auch für Long-Covid auch einen Sinn, frühzeitig und gezielt die Erkrankung zu therapieren. Man muss auf die Diagnose schauen. Wenn die Diagnose dann wirklich heißt Riech- und Schmeckstörung über längeren Zeitraum, das ist dann eine Art neurologische Störung aufgrund der Nerven. Es gibt so mehrere Theorien über die Entstehung dieser Probleme bei Covid, weil es ist nicht nur das eine, sondern es kann mit der neurologischen Bahn zu tun haben, es kann mit dem Blut zu tun haben und es kann auch mit dem Immunsystem zu tun haben im Rahmen einer Autoimmunreaktion, also dass der Körper überschüssig auf dieses Virus reagiert. Mhm. Und je nachdem, was es ist, müsste man die Grunderkrankung behandeln. Also im Fall dieses Riechproblems kann man das halt machen durch Riechtraining. Das klingt lustig, aber das kann man halt tatsächlich versuchen wieder zu erlangen. Im Fall der Dyspnoe, also dieser Atemnot oder Atembeschwerden über einen längeren Zeitraum, kann man das auch mit Atemtraining machen, mit entsprechender Physiotherapie. Das heißt, wir haben durch das Symptomkomplex, wo wir sagen, okay, alles andere ist ausgeschlossen, also glauben wir, dass das mit der Covid-Erkrankung zu tun hat. Und dann sprechen wir diese einzelnen Beschwerden halt an mit den Sachen, die wir kennen, die dafür günstig sind. Das heißt, wir haben kein Supermedikament für das Covid, sondern wir müssen die jeweilige Folge der Erkrankung oder Symptom des Long-Covids als solches betrachten einzeln und dann entsprechend behandeln. Ja. Und dafür gibt es halt medizinische Leitlinien, woran wir uns halten können und versuchen, das so anzugehen. Wichtig ist, es ist nicht nur ein kardiologisches Problem, es ist nicht nur eine neurologische Herausforderung, es ist auch nicht nur allgemeinmedizinisches Thema, sondern es ist multifaktoriell oder interdisziplinär sehr wichtig, mit diesen Patienten umzugehen. Da spielt die Psyche eine enorme Rolle. Ja, wir haben uns jetzt in den Lockdowns verbracht. Wir mussten denken, dass es ein Killer-Virus ist. Die Presse hat sein Gutes dazu beigetragen, dass ein bisschen Angst geschürt wird. Und dann sagt man wieder, oh ja, ihr dürft keinen Sport machen, weil ihr sonst Long-Covid habt oder halt daran irgendwie versterben könnt. Mhm. So ist es natürlich auch nicht.
Nee, eher im Gegenteil, wenn ich da kurz einhaken darf.
Ja, ja.
Es ist ja schon so mein Stand, dass man durch eine gewisse Sportlichkeit auch eher ein besseres Immunsystem hat.
Ja, genau. Also man kann präventiv schon mit Sport, also Sport ist sehr positiv für das Allgemeinbefinden. Das wissen wir ja halt auch. Wir wissen, dass die Risikofaktoren für Covid und für einen schlimmeren Covid-Verlauf tatsächlich Übergewicht sind. Also wenn man stark übergewichtig ist oder übergewichtig ist, was die Läufer seltener sind als Otto-Normalverbraucher, haben wir natürlich einen Vorteil. Und wir haben das Alter als auch als Faktor. Aber grundsätzlich mit Alter verbindet man ja auch Krankheit. Und wenn man durch Laufen Krankheit vorbeugen kann, insbesondere internistische Krankheiten, dann sind wir auf einem besseren Standbein. Aber das ist aktuell noch nicht wissenschaftlich erwiesen. Ne? Es sind Tendenzen, es ist Konsens in den Fachgesellschaften, aber das ist noch nicht durch Studien belegt, weil wir aktuell höchstens 2,x Jahre haben an Erfahrung mit Corona. Das ist noch bei weitem zu wenig, um die Langzeitfolgen zu bewerten. Ja, und die Psyche, das wollte ich nochmal ansprechen, dass die Menschen halt wirklich aktuell sehr viel unter Druck sind, beängstigt sind und daher ist Aufklärung sehr wichtig. Und wenn jemand an Long-Covid-Symptomen leidet, wenn man das jetzt im Podcast gehört hat oder dann noch googelt und nach den typischen Symptomen schaut, finde ich sehr sinnvoll, dass man das ärztlich rückspricht. Es gibt Möglichkeiten, an Rehabilitationsmaßnahmen zurückzugreifen. Das heißt, man bekommt Physiotherapie, man bekommt eine Reha, wenn man wirklich starke Symptome hat. Und man kann Tipps in Selbsthilfegruppen auch noch bekommen zusätzlich.
Also das heißt, es gibt tatsächlich mittlerweile schon Long-Covid-Selbsthilfegruppen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt Long-Covid-Ambulanzen an unterschiedlichen großen Unis in Deutschland. Leider immer noch nicht so viel. Dadurch, dass die Gesellschaft noch nicht genau weiß, was Long-Covid ist und die Symptome, wie die sind, landen halt nicht alle dahin. Und deswegen sind Selbsthilfegruppen sinnvoll und wichtig. Und diese Covid-Ambulanzen oder Long-Covid-Ambulanzen, die an einigen Unis entstehen oder in unterschiedlichen Häusern, die dienen dazu, natürlich zu untersuchen, schauen, wie schwerwiegend die Erkrankungen sind und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und da spielt die Rehabilitation wieder auf total breiter Basis, also neurologisch, orthopädisch, kardiologisch, eine total wichtige Rolle. Und die Psyche, also die psychosomatische Versorgung dieser Patienten ist total wichtig. Mit Jobverlustängsten, mit Long-Covid und einem stressigen Job keine Chance. Und die Menschen haben halt Existenzängste. Und das kriegt man nicht alleine hin. Und da sind Punkte, wo wir in der Medizin diesen Versorgungsauftrag haben, was sehr herausfordernd ist, was sehr belastend für das Gesundheitssystem ist, aber halt zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich notwendig ist.
Finde ich auch sehr spannend, dass du ansprichst, dass es so viele Ebenen hat. Also sprich, dieses ist eben nicht nur kardiologisch. Was ja aber alle eint, ist dann wieder dieser besagte Zeitraum. Es gibt jetzt noch nicht 20 Jahre Erfahrung. Genau. Und bei vielen stellt sich ja eben sicher auch die Frage, wie lang dauert denn aber dieses Lang? Und da würde mich schon interessieren, gibt es erste Untersuchungen vielleicht, nach welchem Zeitraum ein Long-Covid-Syndrom geheilt sein könnte?
Es gibt Tendenzen. Die meisten Patienten, zum Beispiel mit dieser Riechstörung, die sind nach 6 bis 12 Wochen wieder beschwerdefrei. Die allermeisten. Dyspnoe-Geschichten, also die Atemprobleme und dieses Druckgefühl in der Brust, auch wenn man nichts findet in dem EKG, in den Laborwerten, wenn diese Beschwerden weiterhin bestehen, hat man aktuell, so wie ich das erlebt habe und auch gelesen habe, nach 3 bis 6 Monaten schon die Möglichkeit, dass das dann komplett zurückgeht. Aber es gibt auch Fälle, Einzelfälle, auch insbesondere halt bei Leistungssportlern. Und da ist die Frage, warum Leistungssportler? Ne? Klar, weil die halt frühzeitig mehr machen möchten. Ne? Und bei denen kann es halt auch so sein, dass es erst recht kommt zu diesem chronischen Verlauf. Allerdings gibt es noch überhaupt keine Daten dazu. Ne? Wir wissen, dass unter den deutschen Kaderathleten ca. 500 Stück an Long-Covid leiden. Das sind so Daten, ein paar Monate alt, glaube ich. Das gibt es schon, aber wie ausgeprägt ist oder ob Leistungssportler oder Sportler mehr Long-Covid haben als nicht, dafür habe ich noch keine Daten. Ich glaube es aber nicht. Bei Leistungssportlern haben wir natürlich viel früher diese Schwelle der Untersuchung. Ne? Ich weiß nicht, ob es nötig ist, es zu sagen, aber wenn jemand jetzt Kaderathlet ist oder eine Nationalmannschaft betreut oder halt ein Läufer ist, jetzt zum Beispiel Triathleten, haben wir jetzt recht viele, die in der Bundesliga sind, die brauchen natürlich frühzeitig das Go. Das heißt, man wartet, bis die Beschwerden abgeklungen sind. Man respektiert die Zeiträume zwischen einer Woche und 4 Wochen, je nach Intensität der Covid-Erkrankung. Und dann fängt man schon an mit dem Herzecho und den Belastungs-EKG, wenn das Herzecho in Ordnung ist. Das ist ein bisschen anders als bei dem Otto-Normal-Sportler, der halt Breitensport tätig ist und nicht schnell wieder fit sein muss. Das muss man ein bisschen differenzieren. Genau.
Vielleicht Breitensportler nochmal so als Stichwort. Genau, da merke ich ja dann im Zweifel, okay, ich habe jetzt einen positiven Test. Oh, ich bin auch irgendwie krank, nicht fit. Genau, und dann wäre so die Frage, gibt es an dem Punkt vielleicht irgendetwas, das man beachten kann, dass das Risiko senken würde, Long-Covid zu entwickeln?
Oh, total herausfordernde Frage. Ich finde die Belastungssteuerung das Allerwichtigste in dem Fall. Also ich glaube nicht, dass es eine perfekte Herangehensweise gibt nach so einer Erkrankung. Die Klassiker, ne, gesund ernähren, auf ausreichenden Schlaf achten, auf Regeneration achten, das sind so die klassischen Pfeiler. Covid-spezifisches haben wir halt. Also kann ich leider nichts zu sagen. Das ist, dafür gibt es zu wenig Daten, wo wir sagen können, ja, ist klar, du machst 10 Tage eine Liegestütze und dann 2, dann 3. Das, so einfach ist es halt leider nicht. Und auch wieder aufgrund der total breiten Aufstellung der Symptome. Und das macht es halt sehr schwer, wieder einzusteigen. Und daher finde ich diese ärztliche Untersuchung halt auch so wichtig und sinnvoll, dass da Aufklärung stattfindet, dass der Patient weiß, okay, ich kann mich daran halten und dann werde ich aus diesem Loch kommen. Ja. Und daran würde ich mich eher festmachen, also die Kommunikation, die Aufklärung und das Gemeinsame. Also ich rede immer, dass wir den Weg gemeinsam gehen, der Arzt und der Patient, entsprechend der Therapeut halt, wenn es dann zur Physiotherapie geht oder zu weiteren Behandlungen geht, um dieses Long-Covid zu überstehen.
Ja, ich merke schon, es ist in Klammern leider auch noch ganz schön viel so sehr diffus. Ist dann vielleicht so auch der Hauptaspekt, dass wir erstmal feststellen, das gibt es wirklich? Oder anders gefragt, kommen Leute zu dir, die sagen, die Leute haben mich für verrückt erklärt und gesagt, jetzt stell dich nicht so an?
Total. Also ich muss mich ein bisschen outen. Letztes Jahr, im Laufe des Jahres, wo es halt anfing, wo halt Long-Covid tatsächlich so erst richtig erkannt wurde oder wo man sagte, okay, das ist wirklich ein Syndrom, habe ich auch gedacht, so Leute, was ist das mit dir los? Du warst erkältet, hattest zwar Covid, aber du kannst ja alles machen, kommst hier völlig gesund und redest, dass du irgendwie Druck auf der Brust hast. Habe ich am Anfang nicht wirklich, nicht so ernst genommen. Mhm. Ne? Natürlich habe ich auch untersucht und alles gemacht und im Großen und Ganzen mich schon richtig verhalten, aber mental war ich noch, selber auch noch nicht so weit. Ich dachte, okay, es ist doch nur Covid.
Ja.
Und peu à peu habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich ernstzunehmend. Die Patienten leiden zum Teil auch wirklich stark. Nach und nach habe ich ein paar Leute, also habe ich die meisten natürlich eher einmal zu viel untersucht als zu wenig. Und da haben wir einige rausgefischt, wo wirklich chronische, also Veränderungen jetzt der Lungen zu finden waren, was halt auch sehr häufig ist, dass so Verhärtungsveränderungen der Lunge, die dazu führen, dass die Lunge sich nicht sehr schön, sie nicht gut Sauerstoff aufnehmen kann. Das hat man da gesehen und peu à peu merkt man, aha, das ist doch wirklich mehr, als man denkt. Ne? Und ich habe sicherlich 2-3 Patienten eventuell nicht so gut beraten, wie ich das jetzt machen würde. Und jetzt merkt man, okay, das hat doch, es ist doch viel wert, zu kommunizieren und aufzuklären, weil das tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem sein kann. Ne? Und die Menschen leiden, die sind psychisch, ja, keiner glaubt mir, bei der Arbeit sagen alle, ich schwänze oder ich bin faul. Aber ich kann es halt nicht und das gilt nachzugehen. Das ist eine super gute Frage oder eine gute Ansage von dir. Hm. Es ist so und es ist nicht selten so.
Okay, also wäre der Appell auch an die Mitmenschen.
Ja, glaubt, genau.
Glaubt den Leuten, ja, dass sie das haben.
Ja, offen zu sein auf die Sachen, die sein können. Wie gesagt, wenn man Symptome hat, die einen im Alltag einschränken und die nicht durch andere Gründe erklärt werden können, dann muss man halt diesen Verdacht äußern und entsprechende Untersuchungen einleiten. Und diese Untersuchungen haben wir ja, also wir haben die Sachen zur Verfügung. Wir können Labore abnehmen und Hinweise haben auf eine Thrombose oder auf eine Herzmuskelentzündung. Das geht. Ja. Das heißt, wir können helfen. Wir sind da für euch. Nur wir müssen diese Kommunikation so gut wie möglich aufrechterhalten.
Mhm. Springen wir doch noch mal ein bisschen zum großen Thema Impfung. Wollen wir jetzt gar nicht so dogmatisch werden oder irgendwie die Moralkeule hier schwingen, rein medizinisch. Ist es so, wenn man geimpft ist, dass es unwahrscheinlicher wird, Long-Covid zu entwickeln oder gibt es da keinen Zusammenhang?
Es gibt Tendenzen. So, das ist relativ, also zum Teil relativ einfach zu antworten. Patienten, die eine schwere Covid-Erkrankung haben, haben wahrscheinlicher Long-Covid als Patienten, die nicht so schweren Verlauf haben der Erkrankung.
Ja.
Das ist Fakt 1. Fakt 2 ist, Patienten, die geimpft sind und insbesondere welche, die geboostert sind, also dreifach geimpft sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, keine schwerwiegende Erkrankung an Covid zu haben. Das heißt, Umkehrschluss, wenn ich mich impfe, habe ich weniger Wahrscheinlichkeit, eine Covid-Erkrankung zu bekommen, die so schlimm ist und entsprechend auch weniger Wahrscheinlichkeit, dass ich Long-Covid bekomme. Es ist kein Ausschluss, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich, deutlich geringer, laut den Daten, die wir jetzt zur Verfügung stehen haben. Deswegen mein Appell immer, boostern. Ich vertraue unserem System, unserem Gesundheitssystem und unseren Politikern in diesem Fall, beziehungsweise unsere Wissenschaftler, die das auch mit planen und letztendlich mitentscheiden. Die Richtlinien, die bis jetzt entstanden sind mit der Auffrischimpfung, mit dem Boostern und gegebenenfalls das Nachboostern, finde ich genau richtig. Ja. Mhm. Und daran würde ich mich auch halten, wenn ich die Wahrscheinlichkeit eines Long-Covids zu leiden senken möchte. Das definitiv.
Ja, ich glaube, Impfung ist vielleicht so ein guter Einstieg für die Frage, was wissen wir eigentlich schon, weil ja dieses Thema so groß ist und es da wahrscheinlich schon so viele Untersuchungen gibt oder sicher relativ viele gibt, was im Bereich von Long-Covid vielleicht noch nicht so der Fall ist. Also würde ich es gerne einmal umdrehen, so schon oft angesprochen jetzt, es gibt noch nicht so einen langen Zeitraum, es gibt viel, was wir nicht wissen. Vielleicht kannst du noch mal so kurz einen Überblick geben, was wir definitiv wissen.
Also wir wissen, dass Long-Covid total unterschiedliche Symptome zeigen kann. Es ist nicht die Herzmuskelentzündung, es ist nicht nur die Hirnhautentzündung, es ist nicht nur die Thrombose. Es ist ein Regenbogen an Problemen, die man haben kann oder die man leiden kann. Ich hatte das schon mal erzählt mit den sehr häufigen Symptomen. Es gibt auch etwas seltenere Symptome wie Haarausfall, Einschränkungen des Verhaltens oder Schmerzen, Tinnitus, Schwindel, Übelkeit. Das sind alle Sachen, die sehr, simpel sind und nicht typisch für eine Erkrankung bezogen, aber können auch auftreten. Mhm. Das wissen wir, dass es sehr breit gefächert ist, die Symptomkonstellation. Wir wissen, dass die Impfung deutlich besser ist als keine Impfung. Wir wissen, dass das Boostern deutlich besser ist als nur eine Impfung. Und wir wissen, dass Menschen, die ein gutes Immunsystem haben, also Menschen, die gesund sind und keine Vorerkrankungen haben, besser durch Covid durchkommen und eher weniger Covid bekommen. Das sind so drei Pfeiler, die mir jetzt gerade einfallen. Alles, was darüber hinausgeht, ne, mehr so mit Zeiten und so, ist es schwierig zu sagen. Wie gesagt, da fehlt uns sehr stark die Evidenz. Das ist sehr viel nach Gefühl oder nach Konsens in den unterschiedlichen Gruppen oder Berufsgruppen. Mhm. Und das wird uns echt erst die Zeit sagen, was wirklich Sache ist oder Sache war in dem Fall. Ich hoffe, das hat auch bald mal ein Ende. Ja. Mhm. Gut, und was ich aber positiv sagen kann, es gibt jetzt, Long-Covid bedeutet nicht für immer Covid. Ne? Also es ist schon so, dass wir sagen, genau, das ist nicht heiß, ich habe das jetzt und ich werde für immer Covid-Probleme haben. Nein, es wird immer weniger, je mehr Zeit vergeht. Ne? Das hängt auch damit davon ab, wie viel Viruslast im Körper ist. Das habe ich jetzt am Anfang nicht gesagt, vielleicht ist es ein bisschen zu speziell. Aber wenn jemand sehr stark betroffen war und sehr viel Viruspartikel im Körper hatte, muss der Körper diese Viren, die Viruspartikel abbauen. Und es gibt tatsächlich auch Studien, wo wir es wissen, dass Teile dieses Virus auch im Darm längere Zeit sein können oder nachweisbar sind. Das heißt, wo diese Viruspartikel und Bestandteile sind, kann der Körper auch eine Immunreaktion drauf losschießen. Entsprechend ist es schwer zu sagen, oder ist es leicht zu sagen, dass wenn jemand sehr viel Viruslast hatte, dass er wahrscheinlicher Long-Covid bekommt als an Leute, die es nicht haben. Allerdings ist das eine Erklärung auch für diese dauerhafte Entzündungsreaktion im Körper, dass der Körper ständig so dagegen arbeitet und irgendwann so durcheinander kommt. Ja? Und das ist eine große Herausforderung, dahinter zu kommen.
Hm. Worin wir beziehungsweise ihr Mediziner aber wahrscheinlich immer besser werdet.
Ja.
Also so denke ich mir das. Ne? Je mehr Studien es dann über die Zeit gibt, kann man ja vielleicht auch schon früher dann Empfehlungen abgeben.
Genau. Wir sind in dieser Phase des Verständnisses. Ne? Also wir verstehen jetzt immer mehr Covid und wie es funktioniert. Aber dieses Drehen, das Umsetzen in, ja, jetzt machen wir etwas, damit es nicht dazu kommt, das dafür fehlt noch viel. Und da ist das ist halt Gegenstand der aktuellen Forschung. Das Gute vom Verständnis ist, da kann man auch die unterschiedlichen Symptome erklären. Das ist gut. Wenn man eine Erklärung für etwas hat, kann der Mensch viel besser damit umgehen. Ja. Mhm. Und da sind wir schon recht weit. Da muss ich sagen, dass es die Hypothesen, die da aufgestellt worden sind, dass es zu tun hat, dass Covid halt die Blutkörperchen steifer machen kann und schlechter beweglich machen kann sehr viel erklären, dass das Immunsystem überschüssig reagiert, kann man mittlerweile auch relativ gut erklären oder sich erklären als wissenschaftlich Tätiger und dass das Nervensystem halt auch mit betroffen sein kann. Und wie wir sehen, diese drei Gebiete sind letztendlich der gesamte Körper. Ja. Ja, und das macht es halt so spannend, aber halt auch so, ja, schon bedrückend, dass sowas entstehen kann.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig finde ich es einen guten Mutmacher, dass du auch nochmal gesagt hast, es heißt eben nicht, dass man das dann für immer hat.
Genau, das ist sicherlich der Fall. Und ja, 6 Monate wäre so eine Zeitspanne, wo ich denke, dass die allermeisten nichts mehr damit zu tun haben. Aber Einzelfälle gibt es halt immer und die können wir halt nicht ausschließen.
Genau, das nicht. Aber ich denke, du kennst wahrscheinlich aus der sportlichen Praxis auch jetzt schon genug Beispiele, die sich komplett davon erholt haben, oder?
Ja, also die meisten, wirklich die allermeisten. Ja. Die sind so einen längeren Hustenreiz, ist die eine Sache. Eine Herzmuskelentzündung ist dann die große Bremse. Ja, die muss ja nicht mit Riesensymptomen vergesellschaftet sein. Allerdings, wenn man das findet, dann reden wir von einer absoluten Sportpause von 3 Monaten oder länger. Und das kann manche Sportkarriere mal einen großen Dämpfer verpassen. Mhm. Ja, und deswegen ist es sinnvoll, ich wiederhole mich, ist es sinnvoll, darauf zu achten, wenn es mir nicht gut geht beim Lauftraining, wenn ich wieder angefangen habe und mir geht's ja gut, ich muss ja nicht zum Arzt gehen, wenn man merkt, dass da irgendwie die Kilometer nicht stimmen oder das Volumen überhaupt nicht passt oder man sagt, irgendwas ist nicht rund, dann bitte auf jeden Fall Rat aufsuchen. Wir sind für euch da und das ist wichtig. In Deutschland haben wir das Glück, es so machen zu können.
Ja, oder vielleicht zumindest nicht drüber zu laufen.
Ja, also genau.
Vielleicht ist das nochmal ein bisschen niederschwelliger, wenn man nicht so gerne zum Arzt gehen möchte, dass man dann wenigstens nicht sagt, jetzt renne ich aber trotzdem jeden Tag meine Stunde, sondern sich nochmal eine Woche kuriert, Füße hochlegt und es dann nochmal versucht.
Genau. Na, ich hatte vorhin diese Phasen erklärt. Wenn man im Rahmen der Phasen des Belastungsaufbaus ist und sieht, dass es halt nicht so funzt wie gewünscht, dann muss man halt einen Schritt zurückgehen und quasi wieder so ein bisschen kürzer treten, ne? Um dann wieder hochzufahren. Also es ist wirklich ein Spiel der Belastungssteuerung. Wir wissen auch wieder Long-Covid und Rehabilitation, wir wissen, dass Bewegung auch gut tut. Ja, also das fördert schon die Genesung, aber die Dosis ist das ist der Hauptbegriff. Also das Pacing. Es gibt so einen Begriff in der Rehabilitation, das ist das Pacing, das kennen wir ja alle ganz gut. Unserer Marathon-Vorhaben oder Triathlon-Vorhaben, dass wir schauen, dass wir gut pacen, damit wir nicht überpacen und nicht entweder das Rennen nicht beenden oder in dem Fall unser Long-Covid nicht gut auskurieren können.
Ja. Okay, und das kann man sozusagen übertragen.
Ja, genau. Eins zu eins übertragen quasi.
Okay, und mit diesem Pacing ist man ja eben dann im Zweifel auch nicht allein.
Genau.
Und kann sich da, wie du schon schön beschrieben hast, in unserem Gesundheitssystem, das wir glücklicherweise haben, auch Hilfe suchen und holen.
Ja, und das Pacen optimieren. Ja, also wir bieten das an, wenn jemand solche Symptome hat, kann mit uns gemeinsam diesen Weg gehen und dann machen wir wöchentliche Kontrollen, schauen, wie es dem Sportler geht und gucken, dass die dann das sichere Gefühl haben, dass sie dass sie gut vorwärts kommen.
Was kann ich eigentlich machen, wenn ich jetzt bei Mitmenschen das Gefühl habe, das könnten ja Long-Covid-Symptome sein und da könnte man vielleicht auch noch so in Richtung Kindern, Jugendlichen denken, die jetzt vielleicht auch mit dem Laufen angefangen haben, weil sie nicht mehr in ihren Fußballverein können gerade. Da gäbe es dann ja vielleicht auch die ein oder andere Sache zu beachten oder was man eben tun kann, wenn ich das bei anderen Personen mitbekomme.
Total gute Frage. Erstmal vorab, das habe ich vergessen zu sagen. Long-Covid heißt nicht, ich habe lange Zeit Covid. Ne? Wenn jemand Long-Covid hat, ist ja nicht infektiös. Das heißt, es ist kein Risiko, mit jemandem mit Long-Covid irgendwie zusammenzuarbeiten oder irgendwie, wenn es mein Partner ist oder so.
Ja,
das ist ein Symptomkomplex. Wir sind nicht infektiös. Wir stecken nicht an, wenn wir Long-Covid haben. Das ist so das A und O. Ne? Wenn ich sehe, mein Mitmenschen hat Long-Covid und man hört es, oh Gott, ich darf mich mit dem nicht treffen. Nein, eher im Gegenteil, unterstützen. Das ist die eine Sache, die ich sagen wollte. Und zum Thema Kinder und Long-Covid gibt es einige Studien. Bislang ist es mehr so Richtung Kognition, also dass die neuronalen Vernetzungen halt eher darunter leiden bei Kindern. Abgeschlagenheit ebenso, aber nicht so stark, wie ich das bis jetzt gelesen habe. Allerdings Sachen wie Konzentrationsschwierigkeiten und so werden schon angezeigt. Das ist nicht immer ADHS, dieses Hyperaktivitätssyndrom, sondern es kann auch ein Long-Covid sein.
Mhm.
Und bei Kindern ist es natürlich etwas schwieriger, statistisch aussagekräftige Sachen zu machen, weil die Symptome werden über die Eltern übertragen. Also die Eltern erklären dem Arzt, was ist, ohne dass es wirklich das Kind macht. Deswegen ist es auch noch schwierig, da zu wissen, was die Evidenz sagt. Aber Kinder muss man auf jeden Fall auch ernst nehmen, wenn da Veränderungen sind zu der Zeit vor Corona, vor der Corona-Infektion.
Das ist ja auch ganz schwierig, ne? Also wenn man jetzt ADHS diagnostiziert, dann ist, glaube ich, so immer, mach Sport, das ist gut als Ausgleich. Und wenn es ein Long-Covid ist, dann wäre es eigentlich genau das Verkehrte. Das ist
eher ein Problem, genau. Deswegen muss man halt gut, sich gut mit dem Patienten als Arzt unterhalten und schauen, was die Jungs und Mädels so an Probleme haben. Aber dafür haben wir halt auch unsere Behandlungsalgorithmen. Es gibt eine schöne Leitlinie hier aus Deutschland, die aus allen Bereichen gemacht wurde, also mit Neurologie, mit Hauterkrankungen, mit HNO, also mit Hals-Nasen-Ohren-Kunde. Und die resümieren das ganz gut und dann wird das Thema Kinder auch angesprochen. Ja, das heißt, man weiß, wie man mit solchen Sachen umzugehen hat. Allerdings nur dann, wenn die bei uns sind.
Okay, das heißt, es ist schon notwendig, dass man eben auch da aktiv dann sich die Hilfe sucht. Was mir gerade noch einfällt, gibt es vielleicht, ja, außer zum Arzt zu gehen, in Infostellen, wo man sich informieren kann, was es gerade für neue Erkenntnisse gibt?
Es gibt über den, über das eben, ich glaube, die Seite heißt infektionsschutz.de.
Ja.
Oder über dem Robert-Koch-Institut. Da gibt es sehr gute Infoblätter und auch Texte halt, wo man sich gut einlesen kann. Und es ist auch laienhaft geschrieben. Also das heißt, das kann jeder ein bisschen verstehen, worum es geht. Und mit den entsprechenden Anlaufstellen. Also da kann man sich durchklicken und findet in der Nähe oder in der eigenen Stadt auch zum Teil Selbsthilfegruppen oder Long-Covid-Ambulanzen etc. Wichtig ist, dass man nicht jetzt da in die Ambulanz einen Termin sich machen kann und sagt, moin, hier bin ich, mach mal. Sondern der Weg über den Hausarzt oder den Sportmediziner ist auf jeden Fall der sinnvollste.
Ja, und auch trotz der ganzen Information, glaube ich. Ne?
Also ja, genau.
War jetzt nicht so gemeint, dass das den Arztbesuch ersetzen soll, auf keinen Fall. Nee. Aber,
ja, aber auf der anderen Seite auch, es ist nicht, ich sage nicht, dass jeder Mensch, der Covid hatte, unbedingt ein Herzecho oder große Untersuchungen braucht. Ne? Mhm. Wichtig ist die Aufklärung, wichtig ist das Erkennen von Symptomen und wichtig ist, dass wenn man schon intensiv Sport betreibt, ja, also wenn wir sehr sportloyale Menschen sind und sagen, ich muss intensiv, ich will, das ist mein Ding, dass man dann schon doch eher zum Arzt geht, um sich dieses Go geben zu lassen. Das finde ich eine gute Quintessenz. Also wenn ich jemand bin, der viel mache, der häufig an die Belastungsgrenze gehe oder häufig anaerob trainiere oder häufig vom Volumen her gesehen hoch, würde ich auf jeden Fall ohnehin eine Tauglichkeitsuntersuchung machen. Und das beginnt halt mit der Untersuchung, so wie auch bei Covid. Würden wir noch ein extra Labor machen, um zu sehen, ob da noch welche Folgen sind. Und dann könnte man die Tauglichkeitsuntersuchung entsprechend anschließen. Das ist eine klare Empfehlung von meiner Seite.
Also sagen wir mal so grob, je ambitionierter ich trainiere, desto wichtiger ist es, dass ich auch lieber mehr Untersuchungen machen lasse.
Richtig, also gezielt auf diese Untersuchung mich behandeln lasse, also diese Untersuchung durchführe. Ja. Mhm. Und dir sozusagen das Go geben lasse.
Ja. Eine Frage, die hier noch auf meinem Zettel steht, ist tatsächlich auch, ob es vielleicht Untersuchungen gibt, was die Angst betrifft. Also könnte es eventuell einen Unterschied machen, ob ich mich davor fürchte, Covid-19 zu bekommen, Long-Covid zu bekommen. Es ist wahrscheinlich auch wieder super diffus, aber das würde mich interessieren, ob es da irgendwelche Studien zu gibt.
Also nein, mir keine Bekannte. Wir wissen, dass diese gesamte Pandemiesituation den Menschen stark belastet. Es gibt höhere Suizidraten, auch in dem jüngeren Alter. Es gibt erhöhte Konsultationen vom Psychologen und Psychotherapeuten aufgrund, also oder während der Corona-Phase, das wissen wir schon. Und da spielt Angst eine große Rolle. Insbesondere Menschen, die erstens Laien sind, das heißt nicht der Mediziner, sondern die Menschen, die damit halt wirklich nichts am Hut haben. Und auch Leute, die es im Umfeld schon mal hatten. Also wenn sie Angehörige haben, die an Covid erkrankt sind oder an Covid verstorben sind, das erhöht massiv natürlich die Angst vor so einer Erkrankung. Wichtig ist, das ernst zu nehmen. Es gibt, hatte ich glaube ich schon gesagt, über die Selbsthilfegruppen Möglichkeiten, damit besser umzugehen. Informationen hatten wir auch angesprochen. Aber grundsätzlich geht es um das Ansprechen. Ja? Mhm. Diese Existenzängste, die Ängste des Verlustes des Arbeitsplatzes, die ohnehin schon aufgrund der Lockdown-Situation in sehr vielen Berufsgruppen war, erhöht natürlich das Angstpotenzial. Problem ist, daraus eine Statistik zu machen, aus den wieder so vielfältigen Gründen für Angst, kann man, also ist mir nicht erklärlich, wie das funktionieren könnte. Allerdings wieder im Einzelfall gehört es ja auch für uns, nicht nur für die Ärzte, sondern für uns alle in der Gesellschaft, Menschen, die solche Symptome halt haben oder wo man sieht, okay, hat Angstprobleme, hat Beschwerden, damit sich vielleicht mit anderen Leuten in Kontakt zu bringen, weil man denkt, die andere Person würde ihn anstecken können. Das muss man ernst nehmen, Unterstützung bieten, sich an die Regeln halten und dadurch aus dieser Zeit sozusagen rauszukommen. Gestärkt, schwierig, aber sicherlich zumindest nicht geschwächt.
Ja, ohne zu großen Schaden zu nehmen.
Genau.
Ist Gemeinschaft da auch so ein Stichwort? Also du hast ja nun auch viel mit Mannschaftssportarten zu tun.
Ja, sehr, sehr stark. Sehr viel mit Quarantäne und so und Isolation. Auch einige Spieler bei uns mussten halt auch darunter leiden, was Isolation und Quarantäne angeht. Das ist wichtig, diese Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl. Also man isoliert sich ja zwangsweise eher. In dem Mannschaftssport haben wir natürlich diese Peer Group, also diesen sozialen Umfeld, wo man direkt wieder reinkommt. Deswegen ist es, glaube ich, eher unterstützend, wenn zum Beispiel Läufer eine Laufgruppe haben und dann wieder damit einsteigen können, im Freien noch langsam anfangen zu trainieren, je nachdem, wie die Leistungssituation des jeweiligen ist. Das halte ich für sehr sinnvoll. Also anstatt sich versuchen zu isolieren und Angst haben, dass man sich anstecken könnte. Ich glaube, es wird irgendwann uns allen treffen. Das wird die Zeit zeigen. Wir können uns nicht vor Corona so schützen, dass es uns sicher nicht passiert, dass wir infiziert werden. Nur wir können die Wahrscheinlichkeit absenken. Wir können durch die Impfung dafür sorgen, dass die Schwere der Erkrankung weniger ist. Und wir können dafür sorgen, dass durch gesundes Verhalten es auch schaffen, keine starke Erkrankung oder langwierige Erkrankung zu bekommen. Komplett ausschließen kann man es halt nicht, aber sicher positiv beeinflussen. Aber ich kann nur sagen, Laufen ist wirklich die Heilung für vieles. Vielleicht nicht unbedingt die Heilung für Long-Covid alleine, aber halt sehr, sehr gut unterstützend. Das heißt, unterm Strich bitte keine Angst haben nach dem Podcast und sagen, Gottes Willen, das ist so häufig, habe ich das auch. Aufklärung. Und versuchen, das Training so anzupassen, mit oder ohne Hilfe ärztlicherseits oder trainerseits und machen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also bloß nicht in Schockstarre verfallen. Und ja, vielleicht kann man das so sagen. Und vielleicht können wir da abschließend nochmal, oder kannst du da nochmal so eine Handreichung geben, so die ganz einfache Anleitung.
Also ich nehme an, wir haben ja alle, oder die meisten, die laufen, haben so eine Laufuhr. Da gilt es schon zu schauen, sind meine Werte anders als vor der Erkrankung? Bin ich jetzt total außer Fitness? Klar, da kann man sagen, ja, ich war ja 6 Wochen krank oder 4. Natürlich ist mein Puls jetzt schneller. Aber kann man versuchen, bei dem Anfang der Belastung zu schauen, ob da ein Unterschied ist. Das wäre so ein wichtiger Tipp, dass man so ein bisschen die Daten analysiert, ein bisschen überspitzt gesagt. Dann ist es wichtig, mit dem Pacing auch dann sehr geschmeidig vorzugehen. Wir wollen keine Intervalltrainings, bevor man nicht komplett fit ist und in dem aeroben Bereich gearbeitet haben. Das kann ich nicht empfehlen. Auch wenn wir uns gecheckt haben, ne, es gilt der Aufbau so, dass wir zuerst quasi im regenerativen Bereich arbeiten und uns dann langsam hochhangeln mit der Intensität und dem Volumen des Trainings. Und bitte immer auf Regeneration achten. Also der Körper dankt einem sehr, wenn man genug Zeit zum Regenerieren gelassen hat, insbesondere nach einer Covid-Erkrankung, wo der Körper in Alarmbereitschaft wochenlang ist oder war oder durch Long-Covid halt durchgehend ist, da müssen wir wirklich mit Tröpfchen für Tröpfchen quasi die Belastung titrieren und abmessen, damit wir ohne Probleme die Belastung steigern. Weil wenn wir zu viel zu schnell machen, fallen wir wieder zurück und müssen von vorne anfangen. Und das ist auch eine Quintessenz. Also achtet auf diese Details. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das so vorgehen soll, fragt uns Sportmedizinern. Da haben wir sehr gute Antworten drauf und können gegebenenfalls, wenn es gewünscht ist, auch einen Wiedereinstiegsplan gemeinsam aufbauen. Je nachdem, wo man einen Ansprechpartner hat, kann man das gemeinsam planen und entsprechendes Training halt bekommen. Da gibt es genug Praxen, die das sehr gut anbieten. Wir auf jeden Fall.
Genau, wenn ihr dann so eine Untersuchung macht, vielleicht noch ganz kurz so als kleinen Ausblick, dass es im Prinzip gar nicht schlimm ist, sowas zu machen. Was genau tut ihr da?
Genau, also die Hauptuntersuchung besteht aus einer klinischen Untersuchung. Also man spricht mit dem Patienten, untersucht ihn, horcht die Lungen ab, ob da irgendwelche auffälligen Geräusche da sind. Dann hört das Herz ab, macht dann eine EKG-Untersuchung. Das sind die Ströme, die elektrischen Ströme im Herzen. Und anhand dieser Untersuchung plus ein paar Laborwerte für Niere, Leber, Herz und Lunge und letztendlich Blut nach pathologischen Werten, nach krankhaftveränderten Werten sucht, ist das so die Basis. Wenn wir das haben, dann kann man sagen, okay, was ist dein Ziel? Ja, ich bin Büromensch, brauche nichts mehr, mir geht's gut, okay, Ende. Wenn man sagt, okay, ich bin ambitionierter Sportler, dann sagt man, okay, wie lange bist du ohne Beschwerden? Ja, 4 Wochen, super. Dann würde man sagen, wenn die EKG-Untersuchung in Ordnung ist, kann man beim intensiven Sportler eine Herz-Ultraschall-Untersuchung hinzufügen. Das wäre eine Echokardiographie. Das machen wir dann direkt im Anschluss. Und wenn diese Echokardiographie in Ordnung ist und wir sehen, okay, keine großen Veränderungen oder keine pathologischen Veränderungen im Herzen, würde man die Freigabe geben für eine Belastungstestung. Und dann reden wir von dem Belastungs-EKG. Das heißt, man setzt sich auf ein Fahrrad, trampelt los mit 50 Watt oder je nachdem, wo man, wie fit man ist, kann man auch höher oder niedriger starten. Und dann macht man eine Testung mit konstant steigender Belastung und schaut, wie das Herz darauf reagiert. Und dann versucht man eine Ausbelastung zu schaffen, wenn der Patient symptomfrei ist. Und anhand dieser Werte schaut man, ob das Herz optimal pumpt oder nicht. In meisten Fällen ist es so, dass die Belastung sehr gut, also sich sehr gut ausbelasten. Und dann würde man quasi eine Freigabe erteilen zum Start in den Sport. Dann nicht mehr mit diesen wöchentlichen minimalen Pacen, sondern da kann man schon mit intensiveren Training oder graduell intensivierten Training beginnen. Und bei Long-Covid ist es natürlich schwieriger, weil die Menschen haben Symptome und werden wahrscheinlich Symptome haben. Da muss man ganz anders mit umgehen. Aber in der Breite, und das auch die meisten Menschen, die es halt haben, sind Leute, die halt wenig Symptome hatten oder nur minimale Restsymptome haben. Und das wäre das Vorgehen. Wenn wir Pathologien finden, also wenn wir sehen, oh, das Herz, die Ströme sind halt pathologischer, deuten auf einen Herzmuskelschaden hin oder in der Herzechokardiographie eine pathologische Bewegungsstörung stattfindet, dann muss man weitere Untersuchungen machen, wie eine CT-Untersuchung, also eine Schichtaufnahme der Lungen oder aber eine MRT-Aufnahme des Herzens. Das ist eine sehr kostspielige und aufwendige Untersuchung, die aber sehr wichtig ist, wenn man das Problem der Myokarditis halt hat. Es gibt natürlich auch andere.
Das wäre dann die Herzmuskelentzündung.
Genau, die Herzmuskelentzündung. Es gibt natürlich andere Maßnahmen, Methoden, die das auch noch untersuchen können. Aber im Leistungssport betreiben wir das halt in diese Richtung. Und so wird es sozusagen stratifiziert. Es gibt noch bei vielen, die halt auch Lungenbeschwerden oder Atembeschwerden haben natürlich, habe ich jetzt vergessen zu sagen, kommt noch hinzu eine Lungenuntersuchung mit so einer Spirometrie. Das heißt, man muss sich in eine kleine Kabine setzen und so viel Luft wie möglich einatmen und so viel und so schnell wie möglich die Luft auspusten durch den Mund. Und dann kriegt man einen bestimmten Wert und der zeigt uns recht gut, wie gut die Lunge und wie flexibel die Lunge ist, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und ob es ein Problem ist in der Verteilung des Sauerstoffes, in der Übertragung des Sauerstoffes ins Blut, das kann man dadurch untersuchen. Und damit kann man auch die Lunge ganz speziell betrachten. Und das ist dann im Rahmen der Spiroergometrie natürlich on top, wo man sich aufs Fahrrad setzt, das Gleiche wie beim Belastungs-EKG macht, aber halt mit einer Maske im Gesicht und mit Ein- und Ausatmen. Das wäre schon eine leistungsdiagnostische Sache. Das ist nur, also würde ich nur bei Leistungssportlern eher tendieren zu machen, nicht bei dem Otto-Normal-Freizeitsportler zur Diagnosesicherung eines Rest-Covid oder eines Post-Covid-Problems machen. Und wichtig ist, dass wir machen das schon symptomadaptiert. Also wenn jemand sagt, bin aus der Intensivstation gekommen und mir geht's jetzt toll und ich will, dann würde man schon eher ein Herzecho machen. Wenn man aber sagt, ich war symptomfrei und das EKG ist gemacht und es ist alles gut, dann würde man das eher so entspannt angehen und nicht diese Herzuntersuchung machen.
Genau, und das, was am Anfang steht, habe ich jetzt so geglaubt rauszuhören, ist ja im Prinzip auch gar nicht schlimm. Also eine kleine Blutabnahme und so ein bisschen von außen gucken, was das Herz macht, ist ganz laienhaft gesagt.
Ist recht einfach.
Genau. Das waren ganz viele Perspektiven und Eindrücke. Ich fand es ganz, ganz spannend und ziehe jetzt für mich schon mal so eine Kernessenz, dass es zwar noch nicht alles erforscht ist und wir nicht alles wissen, aber doch etwas und wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können, dass es, auch wenn es für den einen oder anderen Sportler ein bisschen länger dauert, alle Symptome loszuwerden, aber doch die Perspektive gibt, dass man es gut loswerden kann, im Zweifel mit guter sportmedizinischer Unterstützung, von der zumindest ich jetzt ein sehr viel klareres Bild als vorher habe. Vielen, vielen Dank dafür.
Total gerne, hast du sehr gut resümiert. Vielen Dank und bleibt positiv. Wir kriegen das gemeinsam alle schon hin.
Soweit also das Gespräch mit Dr. Alberto Schick zum Thema Long-Covid und wie man sich da als Läuferin oder Läufer richtig verhalten kann. Wir hoffen, dass ihr den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen konntet und natürlich auch trotzdem weiter Spaß am Laufen habt. Auch wenn ihr vielleicht betroffen sein solltet, ist die Perspektive nämlich, wie schon dargestellt, dass das Ganze ein Ende haben wird und ihr sehr wahrscheinlich wieder so laufen könnt, wie ihr das auch möchtet. Unter Umständen eben mit ein bisschen Geduld. Das Stichwort Geduld passt dann jetzt auch ganz gut zum Ende unserer Folge. Ein bisschen Geduld müsst ihr nämlich haben, bis es die nächste Folge gibt. Aber keine Angst, das sind nur unsere üblichen 2 Wochen. In 2 Wochen geht es dann also weiter mit unserem Runner's World Podcast. Ihr könnt uns sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. Also bis dahin, bleibt gesund und munter und wir hören uns in der nächsten Folge.